Freiheit und Grenzen der Wissenschaft. Und bei Freiheit, was hören wir da? Ist es heute so im Mainstream, in der öffentlichen Diskussion bei Freiheit, denkt man meistens erstmal an die Aufklärung, an diese Zeit, wo der Mensch sich befreit hat von den Fesseln der Religion, von den Fesseln der Könige und Fürsten, wo dann die Begriffe von Autonomie, Selbstverwirklichung in unsere Gesellschaft kamen. Und das war eng verbunden auch mit dem enormen Aufbruch der Wissenschaft. Und heute wird gern die Wissenschaft als Kronzeuge für ein Weltbild genommen, das nur mit Wissenschaft auskommt. Da komme ich noch dazu. Das war vor 100 Jahren noch viel schlimmer. Da lief alles prima. Die Fortschritte der Naturwissenschaften waren enorm und man hat so immer gesagt, und jetzt noch 20 Jahre, dann haben wir alle Krankheiten ausgerottet. Als ich Kind war, in den 50er Jahren noch, also wir werden die Kernkraft jetzt installieren, dann haben wir Energie, die Hülle und die Fülle und dann wird es ein Leben in Saus und Braus, wir leben aus der Fülle, es wird ganz prima. 20, 30 Jahre später, in den 70er, 80er Jahren, hat man gemerkt, naja, es hat Nebenwirkungen und die sind manchmal nicht so gut und da ist dann eine Skepsis an den Technikfolgen entstanden und heute stehen wir da in einem weltanschaulichen Chaos. Da gibt es auf der einen Seite die Technik-Skepsis, Proteste gegen jede mögliche neue Entwicklung und auf der anderen Seite immer noch der muntere Wissenschaftsglaube, dass die Wissenschaft uns ja alles bringt und dass alles andere Humbug sei. Da will ich jetzt mal versuchen, Klarheit zu schaffen. Was kann uns die Wissenschaft denn eigentlich bringen, sinnvollerweise? Was sind die Voraussetzungen, was ist die Methode? Das wird der erste Teil vom Abend sein. Und ich werde dazu kommen, dass die Wissenschaft Vorannahmen braucht. Und bei den Schlussfolgerungen, die wir ziehen, müssen wir immer bedenken, was haben wir reingesteckt. Meistens holt man wieder raus, was man reingesteckt hat. Und dann stellen wir auch fest, werden wir feststellen, Wissenschaft setzt Glauben voraus. Auch um Wissenschaft zu machen, muss ich etwas glauben. Und dann sind wir in einer anderen Ebene, brauche ich neue Kriterien, die Frage des Beweises stellt sich hier nicht mehr. Und dann will ich darüber nachdenken, was für Kriterien brauche ich da. Und dann als einen Entwurf, kurz, dafür reicht ein Abend eigentlich nicht, das jüdisch-christliche Weltbild darstellen als ein stimmiges Glaubenssystem, wo am Schluss, ich hoffe, dass wir bis dahin in angemessener Zeit kommen, wo am Schluss dann plötzlich auch die Freiheit wieder herauskommt. So, das kommt auf euch zu. Fangen wir an mit einem kurzen Streifzug durch die Wissenschaftsgeschichte. Wir gehen zurück ins Mittelalter, eben nicht Aufklärung, die Sache fängt viel, viel früher an. Wir bewegen uns zurück ins Mittelalter und da war es so, dass man für alles Autoritäten hatte. Für die Fragen des Glaubens war die Kirche zuständig und wenn man da eine Frage hatte, hat man die Zuständigen befragt, die Kirchenväter oder die Kirche, die aus dem Schatz ihrer Überlieferungen dann wahrscheinlich eine Antwort weiß. Und wenn man eine Frage zur Natur hatte, dann hatte man bei Aristoteles nachgeschaut. Also wenn man wissen wollte, wie ein Frosch quakt, ist man nicht zur Tür rausgegangen, sondern hat bei Aristoteles nachgeschaut, was Aristoteles gesagt hat über die Frösche. Man war also in all diesen sehr an die Überlieferung der Alten gebunden. Und da passiert dann etwas. Schon 1200 und ein bisschen was, war ein Franziskanermönch, Roger Bacon, der was revolutionär Neues gedacht hatte. Man hat es kaum bemerkt, aber er hatte Schwierigkeiten damit. In den Naturwissenschaften kann man ohne Erfahrung und Experiment kein zureichendes Wissen ermitteln. Das Argument, das war damals die Art der Weisheitslehre, das Argument als Rückgriff auf eine Autorität bringt weder Sicherheit noch beseitigt das Zweifel. Denn nur das Experiment verifiziert, nicht aber das Argument. Heute selbstverständlich, aber damals ein ziemlicher Hammer. Es war übrigens jetzt kein Rebell. Derselbe Bacon hat gesagt, wenn wir etwas über Gott lernen wollen, fragen wir nicht den Papst, sondern die Bibel. Also immer ans Original. Für Fragen der Natur ist die Natur zuständig, für Fragen über Gott ist das Original die Bibel. Ja, Experiment, das hat eine andere Voraussetzung. Man muss, also das war jetzt der erste Schritt zur Befreiung von Autoritäten. Aber um experimentieren zu können, muss man das erstmal können. Man braucht handwerkliche Fertigkeiten. Und hier schreibt Weizsäcker in der Betrachtung der Wissenschaftsgeschichte, die neuzeitliche Physik ist das Kind einer Ehe zwischen Philosophie, da waren die Griechen schon sehr gut, und Handwerk. Und das liegt in der abendländischen Tradition durch die Bibel, durch das jüdische Denken, kommt in die Welt, dass es durchaus ehrenwert ist, mit den Händen zu arbeiten. Bei den Griechen war das was für Sklaven, da hat man kein Geschirr angefasst und abgespült und auch keine Schuhe repariert und so, aber in dem christlich-jüdischen Denken ist Handarbeit eine ehrenwerte Sache und infolgedessen hat es schon im Abendland, im ganzen Mittelalter entlang, sehr stetige, beachtliche technische Entwicklungen gegeben. Das übersieht man sehr leicht, man nennt das immer dunkel. Und erst die handwerklichen Voraussetzungen, machen es möglich, die Idee von Roger Bacon überhaupt umzusetzen. Um experimentieren zu können, brauche ich gute Handwerkszeuge. So. Dann kommt also Denken, Glauben und Handwerk zusammen und es gibt eine ganz stürmische Entwicklung. Schon damals ging es sehr rasant voran, als man erstmal angefangen hat, die Dinge anzufassen. Und was machen wir damit? Wie interpretieren wir das, was uns da passiert? Und von Anfang an gab es da zwei Entwicklungslinien. Die eine Entwicklungslinie möchte ich mal mit einem Satz von Kepler, dem berühmten Astronomen, charakterisieren. Der war auch ein frommer Christ, auch ein Glaubenszeuge, der um seines Glaubens willen fliehen musste. Der sagt, ich sage dir Dank, Schöpfer, Gott, weil du mir Freude gegeben hast an dem, was du gemacht hast und ich frohlocke über das Werk deiner Hände. Hier ist übrigens die Wurzel für die Hochachtung des Handwerks. Wenn Gott selber handwerkelt, dann ist es ein ehrenwertes Geschäft, wenn die Menschen auch handwerkeln. Ja, da steckt das schon drin, das Werk deiner Hände. Ja, die andere Linie, die es auch gab, und parallel dazu, Wissen ist Macht. Faust. Ja, da wir können etwas handhaben, wir gewinnen Macht, wir machen Staub zu Gold oder was immer die Träume sind. Hier ist auch was zum Thema Freiheit drin, worüber ich heute Abend nicht rede. Wenn uns Wissen Macht verschafft, wer ist dann eigentlich frei? Sind wir Menschen frei oder nur die, die das Wissen beherrschen? Die rechte Linie führt in die Unfreiheit, aber darüber rede ich heute Abend nicht. Wäre auch was Wichtiges zu bedenken, es gibt diese beiden Linien. Man konnte schon immer und kann bis heute eine staunende Wissenschaft machen und man kann eine sehr selbstbewusste Wissenschaft machen. Und jetzt bin ich da, wo ich vorhin angefangen habe, bei der Entwicklungslinie. Dieser ganze Fortschritt hat uns Menschen selbstbewusst gemacht und auch ein Stück stolz. Und dann kam, mit Kant, Descartes auch und Rousseau und in dieser Zeit die Idee auf, setzen wir doch mal ganz auf unseren Verstand. Das sei die Autorität fortan. Der Mensch kann jetzt selber entscheiden, was gut und richtig ist. Und das ist dann das Programm der Aufklärung, das bis auf den heutigen Tag noch arbeitet. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und Unmündigkeit ist bei ihm dann, dass wir unseren Verstand nicht bedienen können und wollen. Ja, ich hatte schon gesagt, dass dieses, was ein gesellschaftlich-philosophisches Programm ist, Hand in Hand geht mit der Entwicklung der Wissenschaft und dann bin ich hier. Es geht, Kepler war schon genannt, die Entdeckung der Sternenbahn, dann kommen mit Newton die Planetenbahn mathematisch komplett beschrieben, das ist eine beachtliche Leistung, und Laplace etwas später ist dann ganz begeistert und sagt, wenn wir jetzt Gleichungen haben, nämlich die Newton-Gleichung, kennt jeder, Kraft gleich Masse mal Beschleunigung, ganz harmlos, ja, komme ich noch dazu, ihr müsst nicht mitschreiben, ganz harmlos, wenn das so toll wirkt, dann haben wir eigentlich alles, sagt Laplace. Eine Intelligenz, welcher für einen Augenblick alle Kräfte der Natur und die gegenseitige Lage aller Massen gegeben würden, könnte mit derselben Formel die Bewegungen der größten Massen und der kleinsten Atome begreifen. Nichts wäre ungewiss für die Zukunft und die Vergangenheit läge offen vor ihren Augen. Alles ist determiniert. Das ist der Laplace-Determinismus. Wir haben alles im Griff. Punkt um. Dieser Optimismus geht weiter. Ein englischer Philosoph, gut Jahrhundert später, schreibt dann, die Wissenschaft kann unsere Enkel befähigen, das gute Leben zu führen, indem sie ihnen das Wissen, Selbstkontrolle und einen Charakter vermittelt, der Harmonie hervorbringt, anstatt Hader. Hier ist also aufgrund der großen Erfolge ein erheblicher Optimismus entstanden, den ich nachher noch ein bisschen analysieren werde. Oder noch jüngeres Zitat Atkins: Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die Wissenschaft nicht mit jedem Aspekt der Existenz fertig werden kann. Grund genommen schon wieder Laplace. Es ist alles klar vor unseren Augen. Das war im Grunde genommen an der Jahrhundertwende 19. bis 20. Jahrhundert die Grundstimmung. Optimismus, wir haben alles, Materialismus, Naturalismus war sozusagen die führende Weltanschauung da und eine lustige Geschichte in dem Zusammenhang. Max Planck ist bekannt. Als der sein Studium begonnen hatte in Berlin, Ende des 19. Jahrhunderts, da hat der Rektor der Uni noch jeden Erstsemester einzeln mit Handschlag begrüßt, das ging da noch. So, Planck, interessant, was studieren Sie denn? Physik. Ach, das ist aber schade, da gibt es doch nichts mehr Neues zu entdecken. Das war so die Stimmung, wir haben alles. Über die Überraschung, die dann kam, kann ich heute Abend leider nicht reden, aber wir selber leben in einer anderen Zeit. Wir profitieren zwar von den enormen Fortschritten, aber sehen auch, dass da nicht alles so super gut ist und wir auch Nebenwirkungen produzieren, die dem Leben wieder hinderlich sind. Das soweit zur Einstimmung. Und jetzt gucken wir uns mal an, was Wissenschaft eigentlich macht und was sie kann. Und jetzt muss ich spezifischer werden. Ich rede nicht mehr von Wissenschaft schlechthin, sondern von Naturwissenschaft. Genauer, man nennt es auch die exakten Wissenschaften, die die Wirklichkeit mit Methoden der Mathematik beschreiben wollen. Ja, gehen wir mal in aller Kürze durch. Der erste Schritt in den Naturwissenschaften ist, dass ich etwas definiere, abgrenze auf Deutsch. Ich muss mir aus der ganzen Wirklichkeit einen Teil herausgreifen und einen solchen Teil herausgreifen, den ich mit einem Metermaß in einer Uhr, mit einem Messprozess beschreiben kann. Ich will also einen Teil der Wirklichkeit beschreiben, den ich durch Zahlen erfassen kann. Das ist ganz wichtig. Ich habe schon gesagt, Metermaß und Uhr. Und dann muss ich bereits eine Annahme machen. Ich muss annehmen, dass das Sinn macht. Dass also das, was ich da messe, wenn ich morgen wieder aus meinem Bett rauskrabble und nochmal messe, wieder genauso rauskommt. Dass also die Prozesse wiederholbar sind, dass der Messprozess widerspruchsfrei ist und dass die Dinge kausal ablaufen. Es keine akausale, grundlosen Änderungen gibt. Das sind so eine ganze Menge Voraussetzungen, die ich bereits machen muss über den Teil der Wirklichkeit, den ich beschreiben will. So, ich habe jetzt was definiert und je schärfer ich es definiere, sprich je enger ich es einkreise, desto wirksamer wird es. Und jetzt fängt die Arbeit an. Ich muss sammeln. Sammeln wie ein Weltmeister. Messen, 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 Daten anhäufen, gucken, wo fehlt noch was, weitermessen. Macht hier jemand in Naturwissenschaft Master promoviert? Kennt ihr dieses leidvolle Leben? Daten häufen, das Bild klappt noch nicht, zurück ins Labor, neu messen. Also das ist schon ganz schön heftig, klingt so locker heute Abend. Ein Beispiel am Beginn der Entwicklung. Man hatte gerade, Tycho de Brahe in Kopenhagen, man hatte gerade das Handwerk so weit entwickelt, dass man gute Fernrohre bauen konnte, die eine höhere Auflösung hatten und eine größere Genauigkeit. Damit hat dann Tycho Brahe in endlosen Nächten, wahrscheinlich auch bei Winterfrost und was auch immer, die Sternbahnen vermessen, riesige Atlanten. Aufgrund derer Kepler dann die Zahlen nimmt, und da bin ich schon beim nächsten, und versucht eine Ordnung in diesen Zahlenwust zu bringen. Er versucht zu gucken, gibt es da Regelmäßigkeiten? Kann ich das durch ein einfaches mathematisches Modell beschreiben? Und siehe da, Kepler sieht in all dem, ups, das sind ja Ellipsen. Wenn ich mich auf den richtigen Standpunkt stelle, nämlich auf die Sonne, dann sehe ich da Ellipsen. Das ist eine geniale Geschichte. Eine Höllenarbeit von Jahrzehnten, bis das rauskam. Und ich habe da jetzt Pfeile gemacht. Das geht hin und her. Ist nicht so, ich definiere, ich messe und dann mache ich meine Theorie. Es ist ein iterativer Prozess. Beim Sammeln merke ich nämlich schon, der Messprozess muss verbessert werden. Beim Sortieren merke ich das recht, zurück ins Labor. Ich muss die eine Messung nochmal machen, ob die Idee wirklich passt. Also es ist an sich ein iterativer Prozess. Aber das sind die wesentlichen Schritte. Habe ich dann eine Theorie, der ich vertraue, dann probiere ich aus, ob ich damit was machen kann. Dann wende ich es ab und ich sage was voraus. Zum Beispiel kann man dann, wenn man das mit den Keplerbahnen hat, sagen, wann die nächste Mondfinsternis ist. Und das hat geklappt und das war natürlich eine ziemliche Erschütterung der Zeit damals, dass Menschen sowas können. Man kann damit auch Maschinen bauen und auch Kanonen, also das gehört dann alles dazu. Das ist der Gang der exakten Wissenschaften. Und ich bringe ein Beispiel, das ist das Versprochene, von den Newton-Gleichungen. Wir rechnen es heute nicht. Ich will nur zeigen, wie unglaublich dicht man die ganze Komplexität der Sternenwelt und auch der mechanischen Prozesse hier auf der Erde formulieren kann. Man hat die Bewegungsgleichung, Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung. Dann muss man sich überlegen, wie sieht die Kraft aus. Und ist schon für einige hier nicht mehr so einfach, aber für uns ein super einfacher Zusammenhang. Die beiden Massen kommen vor und dann der Abstandsvektor 1 minus 2 durch die entsprechende Abstandsgesetz Da haben wir es schon. Wenn wir das nehmen, mehr braucht es nicht. Und wir nehmen die Masse der Sonne, die Masse der Erde, die Masse vom Mond, dann können wir diese Bahn für mehrere tausend Jahre voraus und zurück berechnen. Ziemlicher Hammer. Mehrere tausend Jahre, das ist eine andere Story, weil so ganz exakt ist es auch wieder nicht, aber darüber rede ich heute auch nicht. So, hier sind wir bei den Verfahren. Wiederhole es nochmal und versuche es zu reflektieren. Man kann nicht genügend betonen, dass am Anfang ein Haufen Annahmen hineingehen, nämlich die Beschränkung der Wirklichkeit und die Annahme, dass wir nur wiederholbare kausale Prozesse beschreiben können. Das ist ganz entscheidend. Und die Idee, dass hinter dem Ganzen ein einfacher mathematischer Zusammenhang steckt, ist nicht klar, dass das so sein muss. Wir finden den, aber vielleicht, das wäre jetzt die philosophische Frage, vielleicht sehen wir nur die Dinge, die einen einfachen Zusammenhang haben und die anderen übersehen wir, weil wir sie nicht in die Kiste gepackt kriegen. Wie auch immer, aber schon hier, wir müssen auch annehmen, dass das Ganze weiterhin so klappt. Ein ganzer Haufen von Annahmen. Das Wichtigste ist mir aber, die Wissenschaft ist ausgeblendet, sie ist teilblind. Sie kann einen Bereich der Wirklichkeit hervorragend beschreiben, aber aus Prinzip nicht alles. Trotzdem, der Erfolg ist immens und das führt dann zu dem, was ich schon sagte, Laplace. Wir haben eigentlich praktisch alles im Griff. Ich wiederhole den Satz jetzt nicht nochmal. Oder Atkins, die Wissenschaft mit jedem Aspekt der Existenz. Kann man eigentlich nicht mehr sagen, wenn man weiß, dass man sich beschränkt hat, um Wissenschaft zu machen, aber man sagt das. Es gab aber auch schon von vornherein kritische Geister, nachdenkliche, das ist wieder diese Doppeltlinie in der Entwicklung. Zum Beispiel Helmholtz, lange vor den Schockereignissen von Quantenmechanik und Relativitätstheorie, die uns diesen Optimismus da oben auch nehmen, der sagte schon Mitte des 19. Jahrhunderts, ich bitte Sie, nicht zu vergessen, dass auch der Materialismus eine metaphysische Hypothese ist. Eine Hypothese, die sich im Gebiete der Naturwissenschaften allerdings als sehr fruchtbar erwiesen hat. Aber doch immer noch eine Hypothese. Das ist die in meinen Augen vorsichtige, erkenntnistheoretisch korrekte Sicht der Dinge. Die Gefahr des Erfolgs, das kennen wir aus unserem Leben auch, die Gefahr des Erfolgs ist immer, dass man leichtfertig verallgemeinert und übersieht, dass die Wirklichkeit immer größer ist als unser Verstehen. Jetzt will ich noch mal kurz nachzeichnen, an welcher Stelle passiert das? An welcher Stelle passiert der Knackpunkt, wo wir von einer erkenntnistheoretisch vorsichtigen Wissenschaft zu einem Wissenschaftsglauben rüberspringen, so will ich es mal nennen. Also, Wissenschaft kümmert sich um alles, was berechenbar und erklärbar ist. Okay, kann man mitmachen. Das habe ich ja so gesagt, das ist eine Definition. Wenn ich aber sage, alles ist berechenbar und alles ist erklärbar, dann ist das keine wissenschaftliche Aussage mehr, dann ist das Wissenschaftsoptimismus oder ich sage es noch etwas krasser, Wissenschaftsglaube. Also wenn Atkins sagt, es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die Wissenschaft nicht mit jedem Aspekt der Existenz fertig werden kann, hat er vergessen, dass er als Physiker nur einen Teilaspekt überhaupt behandelt hat in seinem ganzen Leben. Da passiert der Übersprung von Wissenschaft zu Glaube, nenne ich es mal. Die Folge, die dann die meisten Zeitgenossen nämlich ziehen, wenn wir alles erklären können, dann steht nicht mehr über uns, dann sind wir die Chefs, Wissen ist Macht, hat schon mal jemand gesagt, und Gott ist überflüssig. ist aber eigentlich nicht sauber, philosophisch sauber, weil die Methode besteht im Abblenden und in der Beschränkung. Und Gott, wenn er wirklich das ist, was wir denken, was Gott sein könne, solle, der kann gar nicht messbar sein und der kann nicht berechenbar sein, der kann da nicht vorkommen. Von der Methode her kommt er in dem Raum des Messbaren nicht vor. Was wir hier also haben, ist ein typischer Fall eines Zirkelschlusses. Am Anfang mache ich die Beschränkung auf alles Messbare, tolle Erfolge, und dann sage ich, alles ist messbar. Und da ist es passiert, da beißt sich die Katze in den Schwanz oder auch die Schlange in den Schwanz, wie man sagt. So, gut, nehmen wir mal an, wir glauben Wissenschaft, kann man ja machen. Dann müssen wir sie einem Test unterziehen. Was trägt das aus? Hier haben wir schon mal die Verheißung nach Russell. Die Wissenschaft kann unsere Enkel, also ich wäre schon ein Enkel von ihm, aber wie auch immer, ihr seid dann die Urenkel. Die Wissenschaft kann unsere Enkel befähigen, das gute Leben zu führen, indem sie ihnen das Wissen, Selbstkontrolle und einen Charakter vermittelt, der Harmonie hervorbringt statt Hater. Das kann die Wissenschaft. Zack, Russell. Ein anderer Zeitgenosse, Pope, sieht das anders. Der guckt nämlich in die Zeitung. Der guckt in die Zeitung und sieht, besonders erschreckend ist, dass unser wie nie zuvor von Wissenschaft durchdrungenes und beherrschtes Jahrhundert zugleich das Jahrhundert der Konzentrationslager, der Massenaustreibung und der Massenmorde, der Gehirnwäsche und der planmäßigen Folterungen geworden ist. Alles Auswirkungen einer geistigen Verfinsterung, die sich gleichsam im Rücken einer hochspezialisierten Wissenschaft ansiedeln konnte. Ich finde, der Hof hat recht. Und Harmonie muss noch kommen. Ja. Aber auch gar keine Überraschung. Die Naturwissenschaft interessieren diese Lebensfragen gar nicht. Die Naturwissenschaft hat sich begrenzt auf das, was ich messen und berechnen kann. Und sie kann uns gar nicht sagen, wie wir leben sollen. Die Naturwissenschaft ist schlicht begrenzt für Lebensfragen. Ich kann zwar sagen, wie der Mond um die Erde kreist und warum das mit den Gezeiten so ist, aber ich kann zum Leben nichts sagen, und jemand, der auf dem Krankenlager liegt, kann ich mit der Newton-Gleichung auch schwerlich trösten. Da bin ich in der falschen Adresse. Das andere gilt aber auch, die Wissenschaft braucht unabhängig, also sie kann nichts zu Lebensfragen sagen, sie darf aber auch nicht, und das war in früheren Jahrhunderten, Jahrtausenden vielleicht der Fehler, sie darf nicht durch Vorgaben aus anderen Orts, von Autoritäten, weltanschaulichen Vorgaben eingeschränkt werden, nach dem Motto, das und das kann gar nicht rauskommen, weil wir es nicht wollen. Gibt übrigens heute auch wieder. Die Wissenschaft legt uns nicht fest. Das ist das Enttäuschende, wenn ich daraus Harmonie ziehen wollte. Aber andererseits hat das was mit Freiheit zu tun. Und da komme ich zu, weil die wesentlichen Lebensfragen, in denen bin ich als Mensch verantwortlich, selbstverantwortlich und frei. Und da hilft mir keine mathematische Formel irgendwo raus. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, den ich schon angedeutet habe. Selbst wenn ich Wissenschaft treiben will, muss ich was glauben. Ich muss nämlich glauben, dass hinter dem Ganzen ein einfaches mathematisches Modell steckt, das ich ergründen kann. Ich muss glauben, dass dieser ganze Vorannahme widerspruchsfrei ist und. Und für die Lebensfragen habe ich gemerkt, bringt die Wissenschaft gar nicht raus, bin ich schon wieder bei diesen Grundfragen des Lebens, der Existenz, des Lebensrisikos. Und jetzt müssen wir sagen, okay, dann brauchen wir auch neue Kriterien. Die Messung ist hier wieder nicht angebracht. Mathematische Methoden sind in diesen Sachen auch nicht angebracht. Die Frage eines Beweises ist auch falsch gestellt. Ich brauche Kriterien. Mit welchen Kriterien kann ich ein tragfähiges Weltbild prüfen? So, nochmal. Glauben ist etwas, wo es darum geht, dass ich es nicht messen kann, dass ich es nicht berechnen kann. In dem Raum des Vertrauens, ich verwende das mal synonym, gibt es keine zwingenden Beweise, dann müsste ich ja nicht mehr vertrauen. Aber trotzdem muss das, was ich glaube, oder der Mensch, dem ich vertraue, das muss stimmig sein, das muss tragfähig sein, das muss, wie ich schon sagte, vertrauenswürdig sein und in allen Lebenslagen durchtragen. Und jetzt der Punkt mit der Freiheit. Im Raum des Glaubens muss ich mich entscheiden. Niemand und nichts gibt mir Sicherheit. Wissenschaft, das ist immer die Hoffnung, Wissenschaft gibt mir Sicherheit. Ich kann das messen und berechnen. Stimmt nicht, weil ich ja auch was vorher reinstecken muss. Und ich muss einen existenziellen Schritt nehmen. Da komme ich nicht drum rum, ein Wagnis eingehen. Das gilt für diesen Raum. Und trotzdem bin ich nicht ohne Kriterien, dass es sinnvoll ist, das Wagnis einzugehen. Ein Beispiel ist die Liebe. Zum Beispiel die Liebe zu meiner Frau. Die kann ich nicht beweisen. Und wenn ich jetzt mit einem Messgerät rangehen wollte, ich weiß auch nicht, was ich messen wollte, wie lange sie mich anschaut oder wie der Hormonspiegel ist oder was, ich weiß nicht. Jedenfalls, wenn ich versuchen wollte, die Liebe festzulegen, dann wäre die Liebe tot. Denn dann komme ich in den Raum der Kontrolle und da ist die Liebe weg. Merkt ihr? Und trotzdem ist es etwas, was ich nicht ich bin nicht im Raum, im luftleeren Raum, wo alles beliebig ist, sondern ich kann sie ja erfahren. Wenn ich vertrauend Liebe investiere, spüre ich, dass was zurückkommt, dass da was Tragfähiges ist. Ja? Konkretes Beispiel jetzt fällt mir gerade ein. Geschwister oder Familienliebe. Meine Mutter ist schwer, schwer krank. Sie ist sehr alt, schwer, schwer krank. Jetzt sind meine Schwestern gerade dran, Tag und Nacht für sie zu sorgen. Das ist tragfähig. Das ist Liebe. Das ist eine ganz andere Ebene als Newton-Gleichung. Ja? Also das Beispiel Liebe gehört in diesen Raum des Vertrauens und des Glaubens. Und wir alle wissen irgendwo, Sicherheit gibt es nicht. Nie, selbst nach 50 Jahren Ehe. Und trotzdem funktioniert es. Man kann vertrauen und es kommt was zurück. In dem Raum bewegen wir uns. Die andere Frage ist, gucke ich mal auf mich oder jeder auf sich, wer bin ich denn? Also Moleküle, Hormone, Blutdruck, Leberwerte, bin ich das? Also wenn ich das alles aufschreibe, was man von mir weiß, Pulsschlag und Herzleistung und, bin ich das? Gehe ich da drin auf? Oder bin ich nicht? Ja, mein Wille oder die Freude? Oder der Schmerz, wenn die Zähne mal nicht so wollen, die Erwartung, die Hoffnung, wer bin ich? Geht das wirklich alles in diesen messbaren Größen auf? Kommt mir etwas knapp vor. Wir merken alle, dass wir im tiefsten Inneren mehr wollen, als nur Hormone und Moleküle und sonst was. Wir haben Begriffe wie Gerechtigkeit und sehnen uns nach Liebe, nach Harmonie. Ich komme nochmal auf Russell zurück, der nimmt die Wissenschaft als Kronzeuge für die Harmonie. Da, finde ich, hat er einen Fehler gemacht, aber er ist völlig richtig, dass im Menschen was drinsteckt. Da ist ein Bild von einem Meer an Leben, das weit rausragt aus der Wissenschaft. Und da sind wir jetzt im Bereich des Glaubens und auch in dem, in diesen ganzen Größen, Gerechtigkeit, Schönheit, Sinn, steckt letztlich die Frage nach Gott, nach etwas Größerem, von dem wir uns empfangen haben. Und das sagt Steve Weinberg, ein Physiker, der übrigens selbst sich als Agnostiker bezeichnet, aber er hat seine Lektion gelernt, er ist immerhin so deutlich, dass er sagt, wenn wir über Gott reden wollen, dann muss es aber bitte schön folgender sein. Wenn das Wort Gott irgendeinen Sinn machen soll, dann muss es einen interessierten Gott meinen, einen Schöpfer und Gesetzgeber, der nicht nur die Naturgesetze eingerichtet hat, sondern auch die Standards von Gut und Böse, eine Person, die sich um unsere Taten kümmert, kurzum, ein Wesen, das unserer Anbetung würdig ist. Werden wir die Anzeichen eines solchen Gottes in den Naturgesetzen finden? Ich denke, nein. Wie gesagt, obwohl Weinberg meines Wissens selbst sich nicht unter einen solchen Gott stellt, er hat zumindest sehr genau formuliert, welche Frage hier sinnvollerweise gestellt werden muss. Nämlich eine Person, die sich um uns kümmert. Ja, also mit der Naturwissenschaft kommen wir da nicht weiter. Das hat uns Weinberg gerade abschließend gesagt, was ich vorher schon probiert habe. Er kann es genialer formulieren. Und wir brauchen jetzt ein größeres Bild. Die Fragen, wo komme ich her, wer bin ich, wie sind unsere Beziehungen, was hat das, was ist diese Erfahrung von Geist, was ist diese Suche nach Sinn, das ist die Frage, die uns umtreibt. Und jetzt werde ich kurz, weit weniger ausführlich als im naturwissenschaftlichen Teil, gewissermaßen als Top-Down-Approach, wie wir das in der Physik sagen, das jüdisch-christliche Weltbild skizzieren, in der Absicht aufzuzeigen, dass es ein sehr sinnvolles, konsistentes Bild ist, nicht beweisbar, gewiss, aber auch nicht gerade dumm, sondern da steckt viel drin und da will ich zum Schluss drauf kommen, was da alles drin steckt. Also jetzt ganz flott, das biblische Bild des Lebens ist ein Leben in Beziehung. Das naturwissenschaftliche, materialistische Weltbild, das sind Atome und Moleküle und der Begriff des Ichs und das Verhältnis von Ich und Du kommt da nicht sehr gut raus. Hier ist genau umgekehrt. Am Anfang steht der Ich, der Einzige, der sagen kann, ich bin. Das ist zutiefst philosophisch. Wer kann überhaupt sagen, ich bin? Was ist das Sein? Hier wird einfach gesagt, ich bin. Und von mir, der ich das wahre Sein habe, kommt alles. Und das ist konsistent so anzufangen, denn wie Weinberg schon sagt, wenn wir Gott ist die, sozusagen die Größe, auf die wir uns beziehen, also müssen wir mit dem Bezugspunkt anfangen. Und der bleibt nicht alleine, ist sowieso schon zu dritt, aber da komme ich jetzt heute nicht drauf, bleibt nicht alleine, sondern hat gerne, dass es wimmelt und lebt. Und er schafft die Schöpfung, ich nenne es mal das Es. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Er schafft die Natur und füllt sie mit Leben, dass es bunt und munter ist. Das sagt schon etwas über diesen Schöpfer aus. Und der Materialismus, der fängt hier unten an und versucht dann ganz langsam die Sphäre des Geistigen und sonst was zu ergründen. Ist mühsam und viele von den krassen Verfechtern, wir haben vorhin die Zitate gehabt, die bleiben unten und sagen, damit haben wir alles. Hier ist es genau umgekehrt, der Urgrund des Seins steht am Anfang und der schafft aus seiner Fülle all das, was wir als Physiker, Chemiker, Biologen mit Freude erforschen. Aber jetzt bleibt es nicht dabei, der springende Punkt, wo unser Platz in diesem Bild beginnt, ist nämlich hier.
Der Mensch besteht zwar aus Atomen und Molekülen, die Bibel sagt Lehm, aber das ist damit gemeint, aber er ist herausgerufen. Er wird angesprochen beim Vornamen sozusagen, er wird als du, Mensch, wo bist du? Er wird ins Gespräch, in die Beziehung mit Gott hineingerufen. Und das ist das Geheimnis des Menschseins, dass wir eine Berufung haben, eine Berufung zum Du, also schon mal eine Beziehung, eine Urbeziehung. Und dabei bleibt es nicht, dann wären die Welt voll mit einer Milliarde Du's. Aber wenn ich ein Du bin und du ein Du, dann muss da ja auch ein Miteinander geben. Und richtig, der uns herausgerufen hat, geschaffen sowieso, aber herausgerufen hat und selbst ein Beziehungstyp ist, er liebt Beziehung, der stellt uns auch in Beziehung zueinander in das Wir. Der Mensch ist zur Gemeinschaft geschaffen, zur Gemeinschaft geboren, so mühevoll das manchmal ist, aber Alleinsein ist auf jeden Fall schlimmer. Und Gott schafft Gemeinschaft, und es geht auch gleich schief mit dem ersten Mord, und er schützt Gemeinschaft. Das ist das Bild, noch nicht ganz komplett, wir sind natürlich aus diesem Material hier, kann man den Pfeil nach oben lesen, und gleichermaßen sind wir auch für die Schöpfung zuständig. Das Herausgerufensein heißt auch, dass wir da eine besondere Aufgabe haben. Das ist das größere Bild, das von vornherein aus dem Bereich des Messbaren rausgeht. Das von vornherein die Absicht hat, die Fülle der Wirklichkeit in irgendeiner Weise, soweit Menschen das überhaupt können, zu beschreiben. Und da ist all das, was uns ausmacht, nämlich die ganze Beziehungskiste und so, hier voll drinne, einschließlich von Begriffen wie Verantwortung. Antwortung heißt nämlich Antwort geben. Wenn ich gerufen werde, hallo du, muss ich antworten, da steckt schon das drin. Und das hat Konsequenzen. Und da will ich jetzt zu kommen, also das war jetzt ein fürchterlicher Schnelldurchgang durch die Philosophie, christliche Philosophie und Bibel. Kurz, welche Konsequenzen hat das? Wenn das Sinn macht, dann muss es sich im Leben des Menschen, im Leben der Gesellschaft als tragfähig erweisen. Ein Zitat von einem Denker der Moderne, Habermas, wer hat den Namen schon mal gehört, der als sehr radikaler Demokrat oder Agnostiker angefangen hat und auf seine alten Tage die Zusammenhänge unserer Geschichte doch tiefer durchschaut, und der schreibt: Ich glaube nicht, dass wir als Europäer Begriffe wie Moralität und Sittlichkeit, Person und Individualität, Freiheit und Emanzipation ernstlich verstehen können, ohne uns die Substanz des heilsgeschichtlichen Denkens jüdisch-christlicher Herkunft anzueignen. Also die Behauptung ist schlicht, die Freiheit, die wir haben, und wir haben vieles, worauf wir stolz sein können, also ich bin überzeugter Demokrat, und vieles von dem, was wir haben, an Spielregeln der fairen Diskussion und, ich komme gleich dazu, sagt er, ja, das ist eine lange Geschichte. Und wir müssen uns diese Geschichte des jüdischen Volkes, angefangen bei Mose, bis auf unsere Tage anschauen, wenn wir verstehen wollen, warum wir da sind, wo wir heute sind. Und da will ich kurz ein paar Punkte bringen, die aus diesem jüdisch-christlichen Weltbild, das ich vorhin skizziert habe, heraus
kommen können, wenn man die Geschichte so liest. Der erste Punkt. Es gibt keine Menschenopfer mehr. Selbstverständlich. Hm? Gar nicht so selbstverständlich. Wenn man Geschichte anguckt, Völkerkunde, die Menschen zu opfern, um die Götter zu besänftigen, war Standard. Das war zu frühen Israels Zeiten in der Umgebung gang und gäbe. Das war bei den Griechen gang und gäbe, bei den Karthagern. Als die Spanier nach Amerika gekommen sind, bei den Mayas, also Menschen zu opfern und das Leben gering zu achten, ist weit verbreitet. Und heute haben wir alle eine hohe Achtung vor dem Leben. Das kommt aus dieser Tradition von einem Gott, der das Leben geschaffen hat und der unbedingt das Leben will und unbedingt das Leben schützt. Kann man kulturgeschichtlich so betrachten. Steht übrigens heute auch wieder immer neu zur Debatte. Im Menschen ist was drin, was Lebensverachtendes drin. Wenn wir die Geschichte anschauen, dann ist der Normalfall Willkür. Die Macht haben, sagen und machen, was sie wollen. Den Versuch machen auch heute Mächtige immer wieder. Aber wir haben heute einen ganz starken Widerwillen, sagen, das soll nicht so sein. Wo kommt das her? Das kommt schon aus diesem, dass wir vor Gott und seinen Geboten alle gleich sind. Schlüsselgeschichte ist, dass im alten Israel König David, der Herrscher aller Leute da im israelischen Raum war, von einem Propheten zurechtgewiesen wird, gesagt, hier, da gibt es ein Gebot, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, an der Stelle hast du gerade einen Fehler gemacht. Das ist epochal, dass auch Könige den gleichen Gesetzen zu gehorchen haben wie normale Menschen. Und das ist die Wurzel, das ist der Stein des Anstoßes, wo dann letztlich unsere Demokratie und Emanzipation herkommt. Und im Grundgesetz sagen wir, die Würde des Menschen ist unantastbar. Für mich ist die Wurzel in diesem Bild, dass wir alle in gleicher Weise Kinder Gottes sind. Jeden von uns, die wir hier sitzen und alle, die draußen sind und alle, die auch krank sind und alt oder klitzeklein, alle sind von Gott gewollt und gleichermaßen geschützt wie sein Augapfel. Das gibt jedem Menschen die Würde. Das Gottgewolltsein ist die Würde des Menschen und die kann keiner antasten. Das ist ganz klar hier zu suchen. Und das ist bis in unser Grundgesetz hinein vorgerückt. Und das in der Linie gibt es den besonderen Schutz der Schwachen. Es ist uns doch allen klar, dass Sklaverei nicht sein soll. Auch wenn Menschen immer wieder versuchen, auch in unserer Kultur durch Arbeitsteilung, weltweite Arbeitsteilung und so, ne, kann man anders nennen, wir versuchen immer wieder, uns einen Vorteil zu verschaffen. Aber der biblische Auftrag ist, Gott will nicht, dass wir auf Kosten anderer Leute leben. Das ist ein ganz klarer Stachel, der in der Geschichte sitzt seit Mose. Und wir sind eine Kultur, in der Kranke gepflegt werden, gehegt und gepflegt. Selbst wenn sie zum Tode verurteilt sind aufgrund ihrer Krankheit, will man ihnen noch gute Tage machen. Das ist kulturell nicht selbstverständlich. Es gibt Kulturen, wo man sagt, naja, der stirbt eh, kommt. Wollen wir unser kostbares Futter lieber den anderen geben, die noch was, uns noch was bringen. Das ist kulturell normal. Und das hier ist diesem Gott der Bibel zu danken. Und, wie ich schon sagte, das ist ja übrigens der Grund für die Wissenschaft, die Hochachtung der Handarbeit, dieses Bebaue und Hüte, dass Gott selber was geschafft hat und wir auch was schaffen dürfen. Und nicht nur die Philosophen, die feinen Menschen sind und die Handwerker, die Dreckarbeit machen. Nein, Handwerk hat goldenen Boden, nicht nur finanziell, sondern auch Würde. Ja, man kann da weitermachen, man kann da lang drüber spekulieren. Ich wollte nur kurz aufzeigen, dieses größere Bild macht Sinn. Und es umfasst das ganze Leben und es stellt uns, und das sind hier die Punkte übrigens, man kann das ja so oder so lesen, ne? Wenn ich schwach bin, dann freue ich mich über die 10 Gebote, weil sie mich schützen. Dann freue ich mich über einen Gott, der mich schützt und sagt, hier König, hier Sklavenhalter, das soll nicht so sein. Wenn ich stark bin und im Vollbesitz meiner Kraft, stören mich die 10 Gebote. Ist euch schon mal aufgefallen, wenn man so richtig in jugendlicher Kraft ist, findet man das alles nicht so toll. Man ist der Herr aller Preußen und also wie auch immer. Da ist ordentlich was drin, darüber könnte man länger nachdenken. Und jetzt komme ich zum Thema des Semesters zurück. Ich hatte es ja schon öfters angebracht, das hat was mit Freiheit zu tun. Wir sehen es hier übrigens. Hier gibt es keine Sklaverei. Den Schwachen wird geholfen. Wir haben Würde, da steckt schon das alles drin, was wir heute oft unter Freiheit auch haben. Und diese Freiheit hat drei Aspekte, die ich heute Abend auch schon gebracht habe, falls wir es gemerkt haben. Es gibt eine Freiheit der Glaubensentscheidung. Ich nenne es mal hier Freiheit vor Gott. Die Wissenschaft kann Gott weder beweisen noch widerlegen. Das hatte ich ja im Kernteil gesagt. Es ist unsere freie Entscheidung, es ist ein Glaubensschritt, einschließlich des Lebensrisikos. Freiheit. Das ist die Liste, die hier steht, unter Menschen, dass ich den anderen achten muss, die Grenzen des anderen respektieren muss. Die Freiheit ist nicht die Freiheit, die ich mir nehme, sondern die Freiheit, die ich gebe. Siehe der Katalog da oben. Und, jetzt komme ich zur Wissenschaft, die Schöpfung ist geschaffen. Da ist Eo Ipso nichts Heiliges, Göttliches drin. Sie kommt von Gott, aber sie ist uns anvertraut und gegeben. Und deswegen sind wir frei zum Forschen und Gestalten. Das ist nämlich auch nicht in jeder Kultur so. Also, dass wir, dass wir diesen Garten der Natur haben und sagen, den Auftrag haben, Leute, nun macht mal, nun forscht mal. Das ist die Freiheit, die für mich auch aus diesem Bild kommt. Und damit bin ich am Ende des Vortrags wieder beim Semesterthema angekommen und dann habe ich die Runde geschafft. Ja.